Es ist Ende Februar 2022. Soeben hat Russland die Ukraine angegriffen. Und J.D. Vance, den wir seit einigen Monaten kennen und ihn gerade erlebt haben, wie er Vizepräsident geworden ist, J.D. Vance steckt in Ohio im Wahlkampf für den US-Senat und er tritt in einem Interview auf und wird auf die Ereignisse in der Ukraine angesprochen. Seine Antwort?
It's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another.
Es ist ihm eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert. Andreas, nicht gerade diplomatisch.
Das stimmt, aber es ist Ausdruck davon, dass eine gewisse Wählerschicht in den USA eben sehr wohl ansprechbar ist auf dieses Gefühl, dass man sich eigentlich besser um die eigenen Probleme kümmern sollte.
Und das hat er immer und immer wieder wiederholt.
They have the most corrupt leadership and corrupt government in Europe and maybe the most corrupt leadership anywhere in the world.
Genau, auch in diesem Jahr, beispielsweise in einer Rede bei der konservativen Heritage Foundation, wo er die ukrainische Führung schlicht und einfach als korrupt hingestellt hat, mit dem Ziel zu sagen, dieses Geld verschwenden wir einfach.
Where have the $130 billion that we spend in Ukraine, where have they gone?
Und jetzt ist J.D. Vance US-Vizepräsident und sein Chef, President-elect Donald Trump, hat sich im Wahlkampf ebenfalls zur Ukraine geäußert, zum Beispiel hier im Frühling 2023 bei einer Live-Veranstaltung des US-Fernsehsenders CNN.
If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
Wenn ich Präsident bin, brauche ich 24 Stunden, um den Krieg zu beenden.
Und nicht nur das, im Frühjahr 2023, sondern seither immer und immer wieder, auch in den letzten Wochen und Monaten, in der Schlussphase des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs, beispielsweise im Interview bei Nigel Farage,
I would get that deal done within 24 hours. That war has to be settled.
Oder im Fernsehduell mit Kamala Harris.
I will get it settled before I even become president. If I win, I'll get them together. That is a war that's dying to be settled.
Also das heißt, die Meinungen sind, sagen wir mal, im Wahlkampf gemacht. Jetzt sind sie im Amt. Wir haben einen neuen US-Vizepräsidenten, dem egal ist, was mit der Ukraine passiert. Wir haben einen neuen US-Präsidenten, der den Krieg so schnell wie möglich beenden möchte. Jetzt sage ich mal, wenn ich die Position von Trump einnehme, lass es uns doch mal versuchen mit diesem Dealmaker Trump.
Ehrlich gesagt muss man eingestehen, die bisherige Politik der USA unter Präsident Joe Biden ist in eine Sackgasse geraten. Also ist es schon notwendig, etwas Neues zu probieren. Aber ich denke einfach, aufgrund von dem, was wir bisher wissen über Trumps Ansatz, ist die Gefahr sehr groß, dass auch er keinen echten Frieden gewinnen wird für die Ukraine, aber für Europa insgesamt auch nicht, weil seine Theorie, wie man einen Waffenstillstand, einen Frieden erzielt, einen großen Haken hat. Er unterschätzt die Interessen von Putin, der kein Interesse an einem Waffenstillstand hat.
Amerika hat entschieden. Das ist der geopolitische Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir über den Ukraine-Krieg. Trump will einen Deal, doch Putin sei gar nicht zum Frieden bereit, sagt Auslandredaktor Andreas Rutsch. Mein Name David Vogel. Andreas, wir nehmen dieses Gespräch am Montag, 18. November, auf. Seit genau 999 Tagen befindet sich die Ukraine im Krieg gegen Russland. Im Oktober, da weiß ich noch, da warst du bei uns in der Sendung, im Oktober hat sich die Lage verschlechtert für die Ukraine. Ist das aktuell immer noch so?
Ja, ganz generell in diesem Jahr ist die Ukraine in eine sehr schwierige Lage geraten mit zunehmenden Geländeverlusten. Du hast den Oktober angesprochen. Seither wissen wir, dass es nicht nur Verluste gab, sondern es war der Monat seit mehr als zwei Jahren mit den größten territorialen Verlusten. Also Hunderte von Quadratkilometern, das ist immer noch nicht sehr viel. Das ist zum Vergleich ein Bruchteil des Kantons Zürich. Aber der September war schon schlimm und die Aussicht, dass hier einfach keine Wende stattfindet, die lastet natürlich auch auf der Kampfmoral der Ukraine. und umgekehrt ein Russland, das konsequent auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, die Rüstungsindustrie ist angekurbelt. Mhm. Da kommt jetzt noch hinzu, dass Nordkorea als weiterer Staat in den Krieg eingetreten ist, Soldaten schickt, zusätzliche Waffen. Da braut sich sehr viel Negatives für die Ukraine zusammen. Und man sieht das eben auch schon auf dem Schlachtfeld, wobei das nicht der entscheidende Punkt ist. Die Fronten sind nicht zusammengebrochen. Es ist mehr die Perspektive, die nicht wirklich günstig aussieht.
Trump sagt, ich löse das in 24 Stunden. Als du das zum ersten Mal gehört hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ja, auf der einen Seite lacht man natürlich darüber, weil es zeigt, dass es offensichtlich eine totale Ignoranz der Komplexität der Probleme auch gibt. Natürlich kann man solche Konflikte nicht in 24 Stunden lösen. Auch viel einfachere könnte man nicht. Und trotzdem sollte man es nicht mit der Belustigung enden lassen. Wir sollten uns auch zurückversetzen. Das ist Wahlkampf. Da braucht es einfache, schablonenartige Slogans. Und das ist natürlich ein geschickter Slogan, auch wenn er vielleicht von Trump nicht einmal selbst ganz ernst gemeint ist. Er möchte einfach sagen, ich bin der wirklich begabte Dealmaker. Ich bringe das zustande, während dem Biden einfach einen endlosen Krieg verursacht hat, würde er fast sagen, wählt mich, ich kann das erledigen.
Ich finde einen Kompromiss quasi.
Genau, und das ist dann der entscheidende Punkt, nicht ob das in 24 Stunden geht oder nicht, diese 24 Stunden sind seit der Wahl ja auch schon vorbei, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern hat er eine neue Idee, die wirklich einen Weg, einen Ausweg präsentiert, wie einerseits Russland und die Ukraine an einen Tisch gebracht werden, aber wie auch eben langfristig das Problem der russischen Großmachtpolitik eingedämmt werden kann.
Und weiß man etwas darüber, über diese Ideen? Also was auffällt natürlich in diesen ersten Tagen seit der Wahl von Trump ist, er ist viel besser vorbereitet, das muss man ihm zugestehen. Weiß man, ob diese Ideen, diese Pläne für einen Friedensplan, ob die bereits konkretisiert sind?
Also diesen Trump-Ukraine-Plan gibt es noch nicht auf dem Tisch. Von daher müssen wir auch gewissermaßen etwas vorsichtig sein, was wir jetzt zu analysieren beginnen. Aber in Umrissen ist dieser Plan schon erkennbar aus Äußerungen von Trump selber im Wahlkampf. Da macht er sehr deutlich, dass er gegen weitere Unterstützung der Ukraine ist, sowohl militärisch wie wirtschaftlich, weil er das eben eine Verschwendung findet. Er hat auch nie angedeutet, dass er bereit wäre, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Also da müssen wir davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren nicht passiert. Er wäre wahrscheinlich, so wie wir Trump kennen, bereit, wenn andere in die Lücke springen, sprich die Europäer, wenn die da mehr finanzieren, dass er dann durchaus interessiert wäre, Waffen zu liefern, aber eben auf Kosten von anderen Staaten.
Also die Europäer müssten zahlen.
Die müssten zahlen und nicht mehr die Amerikaner. Und man muss auch vermuten, dass er durchaus interessiert wäre, Sanktionen gegen Russland zu lockern, um das Ganze eben auch in Richtung eines Kompromisses zu bringen.
Also man kann sagen, hätte die Ukraine abgestimmt, dann hätten sie oder hätte Zelensky mitreden dürfen, er hätte sich klar für Biden entschieden.
Es ist eine riesige Herausforderung für die ukrainische Regierung, jetzt mit dieser Trump-Administration eine gute Zusammenarbeit zu finden. Und gelinde gesagt sind diese Vorstellungen, die die Ukrainer jetzt hören aus Washington, aus dem Trump-Lager, die laufen auf einen letztlich scheußlichen Deal hinaus. Also der Verzicht auf Territorien, die Einstellung der Militärhilfe, die Unsicherheit, wie man längerfristig geschützt werden soll, wenn man nicht der NATO angehören kann. Ein scheußlicher Deal, aber aus der Sicht der Trumpianer immerhin eine Möglichkeit, dem Töten und der ständigen Zerstörung ein Ende zu setzen. Und hier kommt das amerikanische Eigeninteresse, Amerika aus dieser Verwicklung in diesen Konflikt zu lösen, weil man ja letztlich eigentlich die Prioritäten an einem anderen Ort sieht, in Ostasien, wo China als Hauptrivale der Amerikaner eben das größere Problem darstellt, zumindest aus der Sicht der Wahlgewinner jetzt in den USA.
Wie schätzt du denn jetzt die Chancen für so einen Deal ein?
In dieser Form, ich möchte das wirklich auch vorsichtig ausdrücken, in dieser Form, was wir bisher wissen, würde ich die Chancen für ein Abkommen über einen echten Frieden als sehr, sehr gering einstufen. Mhm. Ich sage bewusst einen echten Frieden. Es ist ja theoretisch denkbar, dass es Gespräche gibt. Das würde ich nicht ausschließen. Es ist sogar möglich, dass man einen vorläufigen Waffenstillstand erreicht. Aber das wäre kein echter Frieden, sondern es könnte sogar das Vorspiel sein für eine weitere Kriegsetappe, die dann eben die Ukraine sogar noch in größere Probleme bringen würde.
Warum diese Skepsis?
Das Hauptproblem hat damit zu tun, dass, wenn man Trump und seinen Mitstreitern zuhört, die Vorstellung da ist, wie wenn man in Washington den Schlüssel hätte, um einen Frieden herbeizuführen. Aber es sind ja nicht die Amerikaner, die begonnen haben. Also der Schlüssel zum Frieden liegt in Russland, im Kreml. Und was ich eben auch vermisse in diesen Ansätzen, ist eine realistische Auseinandersetzung damit, was wohl das Kalkül des russischen Diktators Wladimir Putin ist.
Was ist denn sein Kalkül, seine Strategie?
Ja, wir haben ja darüber gesprochen. Es läuft ja militärisch für die Russen eigentlich gut.
Ja.
Sie nehmen jeden Monat mehrere hundert Quadratkilometer ein, haben eine Chance, im nächsten Jahr dann vielleicht doch den ganzen Donbass erobert zu haben. Und wenn man sich jetzt in die Lage von Putin versetzt und sagt, wir machen jetzt einen Waffenstillstand, weshalb sollte Putin da einwilligen? Und es ist ja typischerweise immer die schwächere Seite, die einen Waffenstillstand vorschlägt. Man muss sich aber wirklich in die Interessen, in dem Fall der stärkeren Seite, versetzen. Und für Putin eilt die Sache nicht. In Russland herrscht keine Kriegsmüdigkeit in dem Sinne, dass er eine Opposition hätte, die das jetzt fordern würde. Im Gegenteil, das Land ist total gleichgeschaltet, autoritär, hochrepressiv, unterdrückt. Und dann hatte er noch gewissermaßen einen Glücksfall jetzt mit Trump in doppelter Hinsicht. Trump schwächt die Ukraine, weil er sagt, also Militärhilfe, da könnt ihr nicht mehr damit rechnen. Jetzt frei umformuliert, aber das ist die Botschaft. Das ist eine Schwächung der Ukraine, sodass sich Putin sagen kann, es läuft im nächsten Jahr noch besser für mich. Mhm. Und dann wird Putin mit Bestimmtheit eben nicht nur nach Washington blicken, sondern auch nach Berlin und Paris und sieht da generell eine politische starke Nation, geradezu ein politisches Siechtum in wichtigen westlichen Hauptstädten. Mhm. In Paris eine Dauerkrise, die letztlich in Paris herrscht, mit sehr unklaren politischen Verhältnissen. Und die Regierungskrise in Berlin mit der Aussicht, dass Kanzler Scholz bald abgewählt sein wird und aber auch ein Nachfolger in einer politisch sehr schwierigen Lage bezüglich Ukraine sein wird.
Und Scholz hat ja sogar mit ihm telefoniert.
Das ist natürlich auch Ausdruck dieses Versuchs im heraufziehenden deutschen Wahlkampf, sich als Friedenskanzler nochmals zu gebärden. Aber Deutschland hat ja eigentlich in dieser Situation in einem solchen Telefonat nichts Ernsthaftes anzubieten. Es wirkt dann wie ein Bittsteller, der versucht zu sondieren, ob vielleicht doch etwas möglich wäre, währenddem wir eigentlich nach bald 3 Jahren Krieg wissen sollten, dass Putin nicht auf Rhetorik reagiert, sondern was ihn beeindruckt, ist die Stärke des Gegners.
Und im Moment ist er in der stärkeren Position. Warum soll er also verhandeln?
Genau. Und man sieht es ja auch daran, wie selbstbewusst die Russen im Moment auftreten, selbstbewusster denn je.
Und du hast eine Szene mitgebracht, die genau das illustrieren kann, dieses Selbstvertrauen im Moment in Russland.
Das ist Wladimir Solovjov, gewissermaßen der Chefpropagandist des Putin-Regimes, der Woche für Woche am Fernsehen auftritt. Er hat da in seiner Talkshow auch Gäste dabei, aber letztlich hören alle vor allem darauf, was er zu sagen hat, und er hat dann seine Monologe. Und er hätte ja theoretisch positiv reagieren können, er hätte den Auftrag aus dem Kreml erhalten können, jetzt machen wir da mal ein Zeichen der Annäherung.
Kiewer боятся, что Трамп не только оставит Украину без поддержки, но и лишит ВСУ.
Aber sein Symbol in dieser Sendung nach dem Sieg von Donald Trump war ganz klar in eine andere Richtung. Er sagt nämlich, wir pfeifen auf eure Vorschläge.
Да нам вообще плевать, что вы думаете, нам плевать.
Wir werden sicher nicht mit irgendjemandem jetzt etwas aushandeln. Wir werden euch vernichten.
Уничтожать.
Vernichten, sagt er. Er betont es nochmals mit einer wirklich gruseligen Stimme. Und wen er da meint, da kann man sich ja dann fragen. Er hat dann am Schluss vermutlich doch eher die Ukraine gemeint. Aber die Aussage dieses Propagandisten, gerichtet an ein Millionenpublikum in Russland, aber doch auch ein Publikum hier bei uns im Westen, die Aussage ist klar, wir lassen uns jetzt nicht einfach an den Verhandlungstisch zwingen. Wir sind die siegreiche Macht und das drückt durchaus das Denken im Kreml aus, dass man klar macht, wir sind die, die jetzt das Diktat geben. Wir machen hier nicht einen Kompromiss, wie das vielleicht Trump sich vorstellt. Mhm. Und wir sind am Gewinnen. Wir holen uns, was wir uns ohnehin holen.
Gut, aber das ist die momentane Lage, also ziemlich kurzfristig. Es hat auch einmal schlechter ausgesehen für Russland im Donbass.
Genau, hier kommt das zweite große Missverständnis ins Spiel, dass ich skeptisch bin, dass das Ganze funktionieren wird. Dieser zweite Fehler im Umgang mit Putin besteht darin, dass man in den USA, und das sind längst nicht nur die Trumpianer, aber auch viele europäische Politiker, das Gefühl haben, da haben wir es mit einem Territorialkonflikt zu tun. Ein typischer Konflikt, wo man um Land streitet, und solche Konflikte kann man dann irgendwie mit einem Kompromiss lösen.
Aber es ist doch ein Territorialkonflikt.
Es ist viel mehr. Putin wird sich nicht mit einem Streifen Land im Donbass zufrieden geben. Man muss sich auch bewusst sein, das ist nicht besonders rohstoffreiches oder auch sonst wie wertvolles Land. Es ist ohnehin alles zerstört. Es geht ihm um viel mehr. Letztlich möchte er nichts Geringeres als eine fundamentale Änderung der europäischen Sicherheitsordnung, wie sie sich seit der Wende von 1989 ergeben hat.
Okay.
Er möchte, dass Russland wieder ein wichtiger Akteur sein wird. Man kann auch zurückerinnern ans 18., 19., frühe 20. Jahrhundert, wo Russland immer ein Teil dieses europäischen Konzerts der Großmächte war und bei allen großen europäischen Fragen mitgeredet hat. Und da stört es die russischen Großmachtpolitiker eben, wenn man einerseits sieht, dass die Amerikaner die bestimmende Macht, die wichtigste Macht in Europa sind, und andererseits, dass sich dieses demokratische, freiheitliche Europa in diesem Einigungswerk der Europäischen Union zusammengeschlossen hat und dass Russland da draußen ist und damit eben nicht mitspielen kann in einem Konzert der europäischen Mächte. Und hier geht es nicht um die Ukraine primär. Die Ukraine ist einfach der Schauplatz. Vielleicht machen auch wir Journalisten einen Fehler, wenn wir ständig von Ukraine-Krieg sprechen. Mhm. Vielleicht müssten wir von den Putin-Kriegen unserer Zeit sprechen, die eben ein übergreifendes Ziel haben, Russland als Großmacht in Europa wieder zu verankern. Und dazu gehört eben die Amerikaner hinauszudrängen, die EU als geopolitischer Akteur zu schwächen und als drittes wieder in die Mitte Europas zu kommen, und da bietet sich die Ukraine besonders an. Also wenn man die Ukraine völlig unterwirft, dann steht man militärisch bereits wieder in Mitteleuropa. Etwas, das russische Soldaten seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr konnten.
Ich kann mir aber nicht ganz vorstellen, dass Trump das nicht berücksichtigt.
Ich vermute, dass er sich diese ganzen Zusammenhänge zu wenig überlegt hat. Das war für ihn jetzt in der jetzigen Phase auch nicht entscheidend. Es ging darum, einen Wahlkampf zu gewinnen und die kriegsskeptische Bevölkerung in den USA auf seine Seite zu bringen. Aber natürlich kommt jetzt eine neue Phase. Jetzt beginnt das Regieren, der Ernst der Regierungstätigkeit. Es fällt auf, dass Trump ja sehr schnell jetzt vorwärts gemacht hat mit dem Zusammenstellen seines sicherheitspolitischen Teams. Er war übrigens viel schneller als vor 8 Jahren, aber auch schneller als Joe Biden vor 4 Jahren. Er hat da wirklich eine wichtige Vorbereitung gemacht, dass wir wissen, wer Außenminister wird, Sicherheitsberater, Pentagon-Chef und so weiter.
Ich würde da gerne einhaken. Also lass uns doch die mal anschauen. Marco Rubio, neuer Außenminister, der neue Verteidigungsminister, ein Veteran, der im Irak und in Afghanistan gekämpft hat, aber noch nie quasi so eine Dimension geführt hat. Er war bis jetzt Fox News Moderator und die neue Koordinatorin der Geheimdienste, Tulsi Gabbard. Was heißt das jetzt? Wir haben im Vorfeld in diesem Podcast auch immer wieder über diesen Inner Circle gesprochen, die besonnenen Stimmen, die dann auf Trump einreden werden. Haben wir denn jetzt besonnene Stimmen, die in Sachen Ukraine auf Trump einreden werden.
Das Bild ist gemischt, würde ich sagen. Du hast Marco Rubio genannt als künftiger Außenminister. Er zählt zum moderaten Lager. Ich erinnere daran, ursprünglich war er auch durchaus ein Revoluzzer-Typ. Er ist auf der Welle der Tea Party-Bewegung 2010 gewählt worden. Ist jetzt aber doch schon 14 Jahre im Senat und gehört nun gewissermaßen zum republikanischen Establishment. Mhm. Jemand, der früh mit Hardline-Positionen auch gegen Russland aufgetreten ist. Das ist bestimmt jemand, der sich nicht einfach so über den Tisch ziehen lässt von den Russen und Trump bestimmt auch daran erinnern wird, dass es überragende amerikanische Interessen in Europa gibt, die Trump berücksichtigen müsste. Dann der künftige Pentagon-Chef Pete Hegseth, wobei wir noch nicht wissen, ob er überhaupt bestätigt werden wird. Genau. Er hat auch schon seinen ersten Skandal am Hals. Mhm. Aber unter der Annahme, dass der bestätigt wird, das ist durchaus jemand, der an starken Streitkräften interessiert ist, aber nicht tief in den sicherheitspolitischen Details drin steckt, aber sicher nicht ein Russlandfreund. Und dann die dritte Person, die du genannt hast, die Tulsi Gabbard, die künftige Geheimdienstkoordinatorin, wo ich auch Zweifel habe, ob jemand wie sie überhaupt durch die Senatsbestätigung kommen kann. Sie ist eine sehr problematische Figur, weil sie ist nicht nur Pazifistin, was sie ja sein kann, aber sie neigt dann eben in dieser Position auch dazu, immer wieder sehr problematische prorussische Äußerungen zu machen, die schlicht und einfach aus der Propagandaküche des Kremls kommen.
Es wird auch kolportiert, dass Hillary Clinton den Verdacht geschöpft hat, dass sie eine Spionin von Russland ist, oder?
Genau, so weit würde ich nicht gehen, ich weiß es nicht, aber es ist zumindest auffällig, wie viele solche Narrative sie einfach kopiert. Eines der absurdesten Beispiele ist, dass sie kurz nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine nichts Besseres wusste, als zu sagen, passt auf, da gibt es noch amerikanisch finanzierte Biolabore. Mhm. Auch das ein Narrativ der Russen, die immer sagen, da werden Biowaffen hergestellt von den Amerikanern. Deshalb müssen wir in der Ukraine einmarschieren.
Dann ist also entscheidend, auf wen Trump hört.
Genau, und man kann jetzt spekulieren, wer jeweils das Ohr von Trump haben wird. Das kennen wir aus der ersten Amtszeit. Das gab dann manchmal eben auch zufällige Entscheidungen, wer gerade welchen Einfluss ausüben konnte. Und wichtig eben auch die Erinnerung an die erste Amtszeit, dass damals noch sehr viele besonnene Stimmen da waren. Leute, die dann immer das Schlimmste eigentlich abwenden konnten.
Genau, ja.
Und ob sich das so wiederholt, das wissen wir natürlich noch nicht.
Also Trump hat ja in der jüngeren Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass er das eben nicht haben möchte, dass da quasi Erwachsene im Raum sind, die ihn dann vom Schlimmsten abhalten. Das muss ja für ihn traumatisch gewesen sein.
Das hat er natürlich gemerkt, dass er immer wieder auch instrumentalisiert worden ist, ausgespielt worden ist. Und er hat sich nun eigentlich radikalisiert in der Art und Weise, wie er zu regieren gedenkt.
Vielleicht macht ihn das aber auch berechenbarer.
Ich habe immer gesagt, er ist gar nicht so unberechenbar. Bei der Ukraine wissen wir zumindest, die Ukraine ist ihm ziemlich egal.
Was heißt denn das jetzt aber für die Ukraine? Wir haben diesen selbstbewussten Putin. Wir haben einen ungeduldigen US-Präsidenten mit einem Kabinett, wo wir noch nicht genau wissen, wohin das genau führt. Für die Ukraine ist das, also man kann es nicht anders sagen, das ist sehr besorgniserregend.
Ich würde weitergehen. Es geht eben nicht nur um die Ukraine, es geht um uns, es geht um ganz Europa. Es ist für uns sehr besorgniserregend.
Warum wir?
Weil die Gefahr besteht, dass die Ukraine fallen gelassen wird oder dass die Administration Trump zu wenig Aufmerksamkeit diesem Problem zuwenden wird, bis es zu spät ist. Also wenn beispielsweise die Ukraine über längere Zeit hinweg keine substanzielle amerikanische Militärhilfe mehr erhält. Und in dieser Situation ist klar, es geht um Europa, da muss auch aus Europa mehr kommen, mehr Verantwortung übernommen werden. Jemand muss in diese Lücke notfalls springen und wir in der Schweiz sollten uns da nicht einfach ausnehmen. Klar, wir sind ein neutrales Land, wir können in der jetzigen Situation keine Militärhilfe leisten, aber die Lücken, die eben auch beispielsweise bei der Finanzhilfe, bei der Wirtschaftshilfe aufgehen, könnte eben auch ein Land wie die Schweiz versuchen, decken zu helfen.
Und was müssen die Europäer tun? Also geht es dir um die Budgets der Verteidigungsministerien?
Es geht darum, dass nicht plötzlich einfach die Ukraine ohne Nachschub dasteht, wie das zu Beginn dieses Jahres passiert ist, als die Amerikaner über Monate hinweg kein Zusatzbudget für die Ukraine mehr bewilligten. Auch damals übrigens unter dem Einfluss von Donald Trump. Wenn sich eine solche Situation abzeichnet, nicht nur aus Gründen der amerikanischen Innenpolitik, sondern auch aus der Krise, wie wir sie jetzt ja sehen in verschiedenen europäischen Hauptstädten, dann entsteht unter Umständen eine existenzielle Gefahr für die Ukraine, weil sie eben laufend Lieferungen braucht an Munition, an neuen Waffen. Sie müsste auch zusätzliche, stärkere Waffensysteme erhalten. Und da hört man natürlich dann immer wieder, ja, aber wir machen ja schon so viel.
Also in Europa?
In Europa, genau, nicht nur in den USA, auch in Europa ist das natürlich ein innenpolitisch aufgeladenes Argument, auch jetzt im deutschen Wahlkampf. Aber da muss man nüchtern rechnen. Die Zahlen liegen ja vor. Und im Durchschnitt hat der EU-Raum nur etwa 0,1% des Bruttoinlandprodukts pro Jahr an Militärhilfe an die Ukraine geleistet. 0,1%, das ist in Milliarden ein erklecklicher Betrag, aber ist natürlich viel, viel weniger, als man befürchten müsste, wenn Russland wirklich triumphiert mit seiner Großmachtpolitik und mit seinen Soldaten dann plötzlich an der Grenze des NATO-Raums in Mitteleuropa steht. Weil dann müsste man nicht 0,1% hochgehen, sondern Jahr für Jahr wahrscheinlich eben, es gibt ja dieses 2%-Ziel bei der NATO, genau, 3% wäre dann vermutlich die Untergrenze. Also hier schon mal das Zehnfache, ganz unabhängig davon, was dann sonst noch kommt, erhöhte Unsicherheit, die dann eben auch wirtschaftliche Unsicherheit auslöst, der Verlust von Investitionen, die man abschreiben muss, Handelsbeziehungen, die zerstört werden. Also da kommt eine viel, viel größere Rechnung auf uns zu.
Also du plädierst für jetzt investieren in die Stärkung der Ukraine, das stärkt uns und sonst hätten wir horrende Kosten dann.
Ja, mein Argument ist, dass man nicht aus Mildtätigkeit die Ukraine unterstützen müsste, sondern aus purem Eigeninteresse. Es geht darum, das Eigeninteresse zu erkennen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken und zu tun, als könnte man einfach verhandeln und dann zu einem Frieden gleiten. So einfach ist die Welt nicht, besonders nicht mit Diktatoren wie Wladimir Putin.
Wenn man jetzt den Gedanken zu Ende denkt, dann könnte man natürlich sagen, vielleicht erreicht ja dann Donald Trump ja sein Ziel, wenn die Europäer das realisieren, dass sie mehr investieren wollen, dann hat er das, was er wollte, nämlich, dass die Europäer für ihre Sicherheit selber mehr investieren und die Amerikaner sich ein bisschen zurückziehen können.
Dann werden wir alle Donald Trump applaudieren und sagen, er hat es geschafft, aber ich würde sagen, im Moment ist das leider erst Wunschdenken.
Lieber Andreas, vielen Dank.
Ich danke dir, David.
Amerika hat entschieden, das war unser geopolitischer Podcast zu den Konsequenzen der amerikanischen Wahlen für die Ukraine. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören.